Für bestimmte Dinge im Leben gibt es beinahe nur zwei Ansichten. Es gibt die Gruppe von Menschen, die diese Dinge liebt, und es gibt die Gruppe von Menschen, die diesen Dingen gegenüber eine Abneigung hat. Ein Beispiel ist das Laufen oder auch Joggen. Aber ist Laufen nicht gesund? Sollten wir uns hier vielleicht auch unserer Abneigung stellen und uns gegen den Willen zum Laufen zu bewegen? Ist Laufen grundsätzlich gesund? Für wen ist es besser oder auch weniger geeignet? Genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Oft hört man ja, Laufen lässt sich perfekt in den Alltag integrieren. Man braucht eigentlich nichts weiter als einen vernünftigen Laufschuh und unter Umständen passende Kleidung, wenn das Wetter zum Beispiel mal nicht so gut mitspielt. Aber dann lässt es sich nahezu zu jeder Tageszeit durchführen, so wie eben auch der individuelle Rhythmus ist. Ob ich jetzt morgens direkt eine Runde drehe oder noch im Auto auf dem Weg nach Hause von der Arbeit an der schönen Laufrunde anhalte und eben einmal joggen gehe, da gibt es viele Möglichkeiten. Und selbst bei Dunkelheit bieten Stirnlampen und Reflektoren eine gute Sichtbarkeit. Also eigentlich doch perfekte Voraussetzungen, denn beim Laufen werden große Teile des Körpers aktiviert. Gerade das Herz-Kreislauf-System profitiert und je nach Art und Weise lassen sich eben sowohl sehr lockere Laufeinheiten absolvieren oder eben auch für weniger Trainierte dann durchaus schon anspruchsvolle, aber eben genauso für den gut Trainierten sehr, sehr intensive Einheiten, wenn das Tempo einfach angezogen wird. Und so können sich sowohl Einsteiger als auch Profis mit dem Laufen identifizieren und wählen einfach die Intensität, die zu ihnen passt, möchte man meinen. Aber tatsächlich ist es so, dass das Laufen gerade bei übermäßiger Belastung oder eben bei schlechten Bewegungsabläufen, also unadäquaten Bewegungsabläufen, Beispiel einer X-Bein- oder O-Beinstellung oder eben auch bei sehr hohem Körpergewicht, durchaus eine Gelenkbelastung und damit auch eine Gesundheitsbelastung für den Körper darstellt. Das möchte ich in der Folge gleich einmal an zwei Erkrankungsbildern erläutern. Aber eben immer wieder auch dieses Emotionale, die Einstellung gegenüber dem Laufen aufgreifen. Denn es gilt natürlich nochmal ein paar Dinge ganz besonders an positiven Eigenschaften dem Laufen gegenüber hervorzuheben. Das Ganze kann an der Natur, an der frischen Luft stattfinden, was natürlich auch für das Immunsystem klasse ist. Und genauso über diese zyklischen, also diese gleichmäßigen Bewegungen, eine echte Form der Entspannung darstellen kann. Es gibt ja Menschen, die beim Laufen regelmäßig ein Runner's High entwickeln, also einen Zustand, in dem sie emotional total beschwingt sind, einen hohen Ausstoß an Endorphinen haben. Es gibt aber auch Menschen, die sich eigentlich immer nur bescheiden vorkommen beim Laufen, die schon mit der Atmung Herausforderung haben, die sich sehr angestrengt fühlen, die sehr, sehr langsam laufen müssen, was ihnen eigentlich so gar nicht entspricht, und nach Hause kommen und sich eigentlich nur bescheiden fühlen. Und genau an dem Punkt darf eben auch dieses individuelle, dieses persönliche Gefühl eine ganz große Rolle spielen. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass Bewegung aus drei Perspektiven stattfinden kann oder aus drei Ursachen angefangen oder weitergeführt werden kann. Die erste und günstigste Voraussetzung ist eigentlich, dass wir Bewegung wirklich tief verinnerlicht haben, dass wir Bewegung wirklich lieben als solches. Dann fühlen wir uns nämlich intrinsisch dazu motiviert, dann ist es einfach ein fester Bestandteil unseres Lebens. Die zweite Möglichkeit ist, ich habe zwar nicht so das große Bedürfnis nach Bewegung, aber ich erfreue mich einfach an den Ergebnissen. Das heißt, beispielsweise bei einem Fox-Training, ich sehe einfach, wie schnell etwas passieren kann, auch mit wenig Zeit, und ich motiviere mich vor allen Dingen über die Ergebnisse, die daraus entstehen. Die dritte und in meinen Augen am wenigsten geeignete Methode, aber durchaus auch ein probates Mittel ist, dass ich aufgrund von gesundheitlichen Veränderungen quasi, ich sage jetzt mal ganz deutlich, fast dazu gezwungen bin, etwas zu verändern, um meine Gesundheit wiederherzustellen oder eben irgendwo auf einem bestimmten Niveau zu halten. Das ist dann der Moment, wo der Arzt oder die Ärztin einem nahelegt, dass es jetzt wirklich höchste Eisenbahn ist, etwas zu verändern, um möglicherweise nicht adipös zu werden oder Diabetes zu bekommen oder eben auch andere Dinge, die ja zum Beispiel den Tabakkonsum oder Ähnliches betreffen können. Aber in diesem Moment ist es eben die Vermeidung von negativen Ereignissen, die durchaus auch einen starken Beweggrund mit ausmachen kann. Aber es fühlt sich natürlich nicht nach Leichtigkeit und nach Überzeugung an, die in einem da aufkommt, um aktiv zu werden. Das sind erstmal die drei Ursprünge. Jetzt ist es so, dass eben Fehlbelastungen und gerade auch die starken Gelenksbelastungen für Menschen, die an das Laufen nicht so sehr gewöhnt sind, wie es immer wieder ja auch bei Menschen mittleren Alters zu erleben ist, die dann sagen, ich laufe jetzt nochmal meinen Marathon, nicht besonders sinnvoll ist, weil sie eben zum Beispiel über Jahre, vielleicht sogar über ein, zwei Jahrzehnte sehr inaktiv gewesen sind und jetzt direkt eine Grenzbelastung mit dem Marathonlauf angehen. Und das oft auch mit zu wenig Vorbereitungszeit. Dann wird in sehr kurzer Zeit eine sehr hohe Belastung auf die Gelenke aufgebracht und meist auch zu wenig Regenerationszeit eingeräumt. Denn gerade die Gewebe des Knorpels, also der Knorpel für sich, ist auf ausreichend Regenerationszeit angewiesen, um eben auch Belastungen, die im richtigen Maße auch stabilisierend und aufbauend für dieses Gewebe gelten, dann zu einer übermäßigen Belastung werden kann. Und dadurch kann zum Beispiel Arthrose entstehen. Es gibt zwei unterschiedliche Bezeichnungen, die oft auch fast synonym verwendet werden. Arthrose und Arthritis sind aber grundunterschiedlich. Arthritis beispielsweise zählt zu den Autoimmunerkrankungen, die beispielsweise bei Rheuma entstehen. Das heißt, der Körper bildet selber Antikörper gegen das eigene Gewebe, die dann das Gewebe zerstören. In dem Fall wird meist fast ausschließlich mit Medikamenten behandelt, um eben diese Reaktion des Körpers zu unterdrücken. Da werden sogar teilweise Medikamente eingesetzt, die sehr schwach in der Dosierung einer Chemotherapie entsprechen können. Während bei der Arthrose eben es durch die Verletzung des Knorpelgewebes und dem Abrieb, der da entstehen kann, durch die zirkulierenden Bestandteile des Knorpels zu Entzündungsreaktionen kommen kann. Es muss nicht zwingend der Fall sein. Hier ist es also genau umgekehrt. Es ist quasi die Arthrose ist quasi aus dem Verschleiß des Gewebes nicht körpereigen dann, sondern eben durch beispielsweise Belastung oder auch Fehlbelastung induziert. Aber das muss eben nicht zwingend, diese Entzündung muss nicht zwingend zustande kommen. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass in einem solchen Fall, ob bei Arthrose oder Arthritis, es durchaus schwieriger wird, Bewegung richtig in den Alltag zu integrieren und dass in diesen Fällen von entzündlichen Prozessen eine hohe Belastung, wie sie durchs Laufen entstehen kann, eher kontraproduktiv ist. Also es geht natürlich immer darum, die Entzündung zu mindern, während man bei einer Arthritis eben auf sehr starke Medikamente zurückgreifen muss, können bei einer Arthrose durchaus auch haushaltsübliche, sage ich jetzt mal fast schon, aber dennoch apothekenpflichtige Medikamente zur Entzündungssenkung verwendet werden. Am bekanntesten sind hier sicher Diclofenac und Ibuprofen. Aber was macht denn jetzt das Laufen so anspruchsvoll? Und das hat damit zu tun, dass wir beim Joggen im Prinzip Flugphasen einbauen. Das heißt, jeder Schritt beim Joggen oder Laufen gleicht im Prinzip einem kleinen Sprung. Wir haben dann in dem Fall keinen Bodenkontakt und mit der Landung auf einem Bein entstehen natürlich auch entsprechend große Kräfte, die auf die Gelenke wirken. Und belastete Gelenke sind hier an der Stelle natürlich auch schnell überfordert. In aller Regel verlaufen im Übrigen diese entzündlichen Erkrankungen auch in Wellen ab. Also ich werde auch darauf gleich nochmal eingehen, denn Immobilisation, also nichts mehr tun und schonen, ist komplett der falsche Ansatz. Aber nachvollziehbar ist sicher, wenn wir schneller laufen, dann sind natürlich auch diese Flugphasen nochmal etwas dynamischer. Insofern entsteht auch nochmal eine höhere Kraft. Ich erinnere mich hier gerne an meine Studiumzeit, wo in unseren Vorlesungen, Orthopädie-Vorlesungen wollte ich schon sagen, Biomechanik-Vorlesungen, die Themen des Laufens, eben des zügigen Laufens, durchaus mit dem 12-13-fachen des Körpergewichts, das dann auf ein Kniegelenk wirkt, verglichen wurden, während wir beispielsweise beim Gehen so das Dreifache des Körpergewichts oder beim zügigen, beim lockeren Joggen eher so das 5-7-fache haben. Also trotzdem hohe Belastungen. Und hier schon der erste direkt praktische Hinweis: In welchen Sportarten lässt sich sowas zum Beispiel bei einer bestehenden Einschränkung vermeiden? Nun, bei allen Sportarten, wo das Körpergewicht eben nicht mehr komplett auf den Gelenken lastet, das kann beispielsweise beim Radfahren oder auch grundsätzlich beim dynamischeren Spinning der Fall sein, bei allen Bewegungen, die im Wasser stattfinden, ob es nun Wassergymnastik oder auch eine Art Krafttraining im Wasser ist, bis hin zum Schwimmen, die funktionieren alle gut. Und es ist oft auch sinnvoll, eher auf zyklische Belastungsformen zurückzugreifen. Das heißt, das sind gleichmäßige Abfolgen, die haben wir ja zum Beispiel beim Radfahren, das ist sehr gleichförmig. Theoretisch zählt auch das Laufen dazu, aber dann würde ich es eben in einer sehr niedrigen Intensität vielleicht eher mit einem Walken verbinden, weil dann eben auch immer ein Bein am Boden ist, es also wirklich zu einer Standphase kommt und die Belastung in den Gelenken deutlich abnimmt. Während eben azyklische Belastungen, auch solche aus den Spielsportarten, den Mannschaftssportarten oft kommt, da sind schnelle Antritte gefordert, da sind Richtungswechsel gefordert und die bringen natürlich auch nochmal eine hohe Kraft in die Gelenke. Im Übrigen zeigen Statistiken tatsächlich, dass die Verbreitung von Arthrose in einer alternden Gesellschaft natürlich sehr verbreitet ist. Hier ist es im Prinzip so, dass man, wenn man in der Fußgängerzone über 60-jährige Menschen zu einer Untersuchung einladen würde, man im Prinzip bei 9 von 10 Personen Veränderungen, rheumatische oder eben arthrotische Veränderungen in den Gelenken feststellen würde. Aber, und das ist ganz, ganz entscheidend, solange diese nicht Schmerzen und Funktionseinschränkungen auftreten, sind die eben auch komplett unproblematisch. Und das ist ja dieses berühmt-berüchtigte auch, eine Untersuchung an der Wirbelsäule für veränderte Bandscheiben würde auch bei einem Großteil der Menschen als positiv sich herausstellen, also dass man was finden würde. Und trotzdem wären da auch wiederum viele Menschen dabei, die keine Einschränkungen in ihrem Alltag verspüren. Und darauf dürfen wir uns eben dann auch bei aller Diagnostik konzentrieren. Und auch das nochmal als reine Info: Am häufigsten betroffen sind Hüft- und Kniegelenke. Es ist auch klar, wir bringen im Prinzip aus dem Körper, dem Torso, in eine Struktur, die dann vorübergehend auf einer Säule lastet, also in der Hüfte. Die Übertragung auf die Beine ist natürlich sehr anspruchsvoll und gerade die Kniegelenke haben natürlich auch eine hohe Belastung dann an der Stelle zu tragen. Aber wenn man sich jetzt feingliedrig auch die Wirbelsäule anschauen würde, würde man da mengenmäßig sogar mehr finden. Das Gleiche gilt im Prinzip auch für die Fingergelenke, weil es einfach sehr viele feine Gelenke sind. Aber die größeren und übergeordneten bleiben eben Hüfte und Knie. Dann kommen wir noch einmal zu einem der wichtigsten Punkte, denn natürlich ist die Frage, wenn im Prinzip Schmerzen auftreten wie wird damit umgegangen? Das erste ist grundsätzlich zu sagen, auf einen schmerzenden Körper wird nicht drauf trainiert. Ich empfehle zum Beispiel auch bei Verspannungen im Rücken oder Nackenbereich immer etwas mehr bewegen, aber weniger belasten. Also versuchen, den Körper in der Selbstheilung zu unterstützen und auch angespannte Muskulatur zu lockern. Das gelingt uns bei sanften Bewegungen sehr gut. Komplette Immobilisation ist da eben auch der völlig falsche Ansatz. Aber es macht keinen Sinn, auf eine hohe Spannung noch eine zusätzliche Spannung draufzugeben. Das wäre wie, wenn ein Bogen maximal gespannt ist, dann ziehe ich die Sehne ja nicht noch weiter. Dann ist eben irgendwann der Zustand auch, wo das Material nachgibt, erreicht. Und das ist der erste ganz, ganz wesentliche Ansatz. Auch die Intensität, wie gesagt, spielt da eine Rolle, wie auch die Dauer der Belastung. Also es macht einfach Sinn, auch zu schauen. Wir wissen auch, über die eine gewisse Intensität und eine lange Dauer entstehen natürlich auch höhere Belastungen. Es ist fast das perfekte Beispiel, hier den Marathon einmal ins Gedächtnis zu rufen. Der ist tatsächlich immer eine Grenzbelastung, weil eben über diese über 40 Kilometer eine hohe Dichte an Gelenksbelastungen auch auftritt. Also wirklich aus gesundheitlicher Sicht zu empfehlen ist der nicht. Da kann man gut drauf hin trainieren, aber ihn dann selber zu laufen und gerade unter Wettkampfbedingungen macht relativ wenig Sinn. Bedeutet aber nicht zwingend, dass Menschen, die zum Beispiel auch noch höhere Distanzen wie so Ultramarathon oder diese Ironman Dinge und Ultra-Triathlons machen, zwingend eben irgendwann Probleme mit den Gelenken bekommen. Da spielen eben viele Faktoren mit rein und da zählt immer eine Regeneration, eine Grundvoraussetzung und eben auch eine Art der Belastung, eine korrekte Bewegungsabfolge spielt da eben auch noch eine ganz, ganz große Rolle. Grundsätzlich bleibt auf jeden Fall ein Motto, dass wir alle sicher schon mal gehört haben, wer rastet, der rostet. Und das gilt eben grundsätzlich auch für bestehende Einschränkungen. Gerade was den Knorpel betrifft, das ist ein Gewebe, das nicht durchblutet ist. Das heißt, das ist auf Bewegung wiederum angewiesen, genauso wie eben die Bandscheiben, die ja für alle einen Begriff darstellen, um eben versorgt zu werden. Und dafür braucht es zum einen eben eine angemessene Bewegung, so ein bisschen wie das Walken eines Schwammes, aber eben auch ausreichend Regeneration und insbesondere in Phasen des Schlafes und eben der Entlastung, dann saugt sich dieses Gewebe eben auch mit Flüssigkeit voll und mit Nährstoffen und wird darüber eben auch angeregt. Und auch das ist inzwischen so, es gilt nicht für alle Knorpelarten, beziehungsweise die Forschung ist auch hier immer noch in den Anfängen mehr oder minder. Aber es gibt eben auch Anzeichen dafür, dass sich bestimmte Knorpelarten neu bilden können. Das galt ja lange auch als eher zweifelhaft. Aber es ist einfach so, dass hier auch wiederum von der Verfügbarkeit von Stammzellen abhängig neue Knorpelproteine, auch eben Knorpelzellen neu entstehen lassen können. Das ist natürlich im Prinzip einer der günstigsten Heilungsprozesse und mit Sicherheit auch einer der spannendsten Forschungsbereiche, was dieses Leiden, diese Erkrankungsform angeht, dem man sich in der Zukunft noch widmen wird, wo man auch heute schon anfängt, eben diese Knorpelzellen dann zu verpflanzen und eben in die Gelenksbereiche einzubringen. Aber auch hier gilt, wenn etwas funktional nicht richtig ist, dann bringt es eben auch nichts, da was Neues hinzubringen, sondern dann dürfen eben auch die Grundvoraussetzungen dafür stimmen, dass dieses Gewebe dann da eben auch gesund bleiben kann. Und es gibt tatsächlich auch noch einen Faktor, der eine Rolle spielt bei Menschen, die eben eher unter Arthrose leiden. Da ist tatsächlich Wärme oft gut, also ein Wärmekissen zu verwenden. Bei Arthritis wiederum ist es eben oft eher Kälte, also das Kühlen eine sinnvolle Sache. Das kann aber auch eben jeder aufgrund seiner eigenen Erfahrungen und Einschätzung und eben nach Gefühl dann auch für sich wählen. Bleibt mir zum Abschluss nur noch einmal hervorzuheben, dass angemessene Bewegung unseren Körper schützt und eben auch Gelenke schützt, sie stabilisiert, sie eben belastbarer macht. Nur übermäßige Belastung und falsche Belastung kann dem Körper an der Stelle auch schaden. Und es bleibt einfach eine der wichtigsten selbstregulierten Ansätze und Einflussgrößen eines Menschen, sich angemessen zu bewegen, um eben sämtliche Bereiche im Körper profitieren zu lassen. Und nicht nur im Wohlbefinden und im äußeren Erscheinungsbild, sondern auch, was das Immunsystem betrifft, was das Herz-Kreislauf-System betrifft, was die Zellen selber betrifft, was das Gehirn betrifft. Und ich könnte jetzt noch einige Minuten so weitermachen. Insofern ist eben immer zu schauen, ob, und das ist das Credo fürs Laufen selber, jemand sich mit dieser Form der Bewegung wirklich identifizieren kann. Denn wenn ich gefrustet bin aus dem Laufen heraus, wenn ich mich danach nicht gut fühle, dann sind das ungünstige Voraussetzungen, um an etwas festzuhalten. Wenn dann noch nicht mal die Ergebnisse so passen und die brauchen halt immer eine gewisse Zeit, dann macht es Sinn, sich etwas anderes zu suchen. Und da gibt es hervorragende Ansätze, die eben auch an Ort und Stelle durchgeführt werden können. Und dafür muss ich letztlich eben auch nicht ins Fitnessstudio gehen oder einen bestimmten Ort ansteuern, sondern die können eben auch zu Hause durchgeführt werden. Und dann darf jeder eben mit einer gewissen Disziplin am Anfang, dem festen Willen, einem konkreten Ziel vor allen Dingen Wege finden, diese Aktivitäten zu einem festen Baustein im Alltag zu machen, um eben auch wirklich langfristig und nachhaltig daraus zu profitieren. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß, nochmal zu überprüfen, was passt denn zu dir selbst. Und wenn du etwas findest, was dir Freude macht, dann sind das wirklich die besten Voraussetzungen. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.